Wenn ich mir Ihre Person hier vorstelle, dann wäre das ein Grund für mich, darüber nachzudenken, ob ich in diesem Land weiter meine Heimat sehe.
Ja, wir erleben jetzt im März 2026 Geschichte und in wenigen Jahren wird man auf diese Zeit zurückblicken und das genau so einordnen.
Wenn wir, meine Damen und Herren, den Kampf um unsere Demokratie gewinnen wollen, dann müssen wir die Herzen wieder zurückgewinnen.
Wir werden unsere Kultur nicht Nationalisten und identitären Ideologen überlassen.
2,1 Millionen. Der Politik-Podcast von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer ganz besonderen Folge von 2,1 Millionen. Ich bin Elisa Schulz und sitze momentan in Gardelegen. Mein Gesprächspartner ist allerdings über das Telefon zugeschaltet. Es ist Donnerstagnachmittag und ich habe eine absolute Legende zu Gast. Geboren 1935 in Dessau. Schauspieler, Kabarettist, Theatermacher. Einer der bekanntesten Sachsen-Anhalter, den es gibt. Und, wie er uns selbst verraten hat, heute zum allerersten Mal überhaupt zu Gast in einem Podcast. Herzlich willkommen, Dieter Didi Hallervorden.
Vielen Dank für die netten Blumen. Ja, guten Tag. Und mal sehen, was wir heute zu Wege bringen.
Lieber Herr Hallervorden, Sie haben Deutschland über Jahrzehnte unterhalten, aber Ihre Wurzeln liegen ja bei uns hier in Sachsen-Anhalt. Also vielleicht fangen wir mal mit einem Blick auf Ihre Heimatstadt an. Wenn Sie heute an Dessau denken, was kommt Ihnen als erstes in den Kopf?
Da muss ich ganz egoistisch sagen, natürlich mein mitteldeutsches Theater, was ich im Alter von knapp 87 Jahren gegründet habe, zu einem Zeitpunkt, wo ja durch Corona viele Theater geschlossen wurden. Da gehen wir jetzt in die fünfte Spielzeit und da gehört meine ganze Liebe zum Theater, gehört diesem jungen Theater. Und das ist das Erste, was mir in den Sinn kommt bei Dessau.
Und was haben Sie denn aus Ihrer Heimat für das Leben mitgenommen?
Naja, ich glaube, was ich erlebt habe, war eben dieses tolle Füreinander-Dasein, Solidarität, dieses Bewusstsein, dass man Schwächeren helfen muss. Und das ist bei mir total übergegangen in die Art, wie ich mein Leben später gestaltet habe. Also was ich beruflich oder privat gemacht habe, war nie geprägt von Häme, Hass oder Hetze und so weiter. Für mich ging es immer ums Miteinander, Füreinander-Dasein, sich gegenseitig helfen. Und das ist auch der Grund, warum ich die AfD-Kräfte ein bisschen verachte, weil sie unsere Gesellschaft spalten, Menschen gegeneinander aufhetzen und das Vertrauen in unsere Demokratie einfach untergraben. Also ich gehe da genau den gegenteiligen Weg. Ich liebe Menschen und gehe auf sie ein und helfe gerade den Schwächern.
Wenn man Sachsen-Anhalt heute sich so angucken würde, würden viele wahrscheinlich sagen, es lebt von Hetze, da ist viel gegeneinander statt miteinander. Wie nehmen Sie das denn heute wahr?
Naja, in einer Zeit, in der eben Berufspöbler, Wiesmacher und Hassprediger weitgehend die Empörungswelle hochhalten, fühle ich mich nicht so wohl. Wissen Sie, früher, wenn man etwas auszusetzen hatte, musste man ja extra, wenn es einem wirklich wichtig war, extra einen Brief schreiben, Briefmarke draufgeben, dahin schicken und so weiter. Heute hackt man einfach ein paar Buchstaben ins Handy und ist seinen Frust los, meist auch ohne vorher genau darüber nachzudenken, ob die Argumente wirklich stichhaltig sind.
Also ist das Internet ein Problem?
Naja, auf jeden Fall hat es die Empörungswelle natürlich gewaltig gesteigert. Internet ist eine wunderbare Sache, weil man hat ja heutzutage das Wissen der ganzen Welt auf Knopfdruck sofort bereit. Also ich mag das Internet, aber ich weise auch auf das hin, was mir nicht gefällt.
Gibt es noch andere Versäumnisse oder ungelöste Probleme, die Sie in Sachsen-Anhalt sehen?
Ich bin Schauspieler, Intendant, ich mache auch Musik, aber ich bin kein Politiker. Also die Versäumnisse müssen Sie schon mit dem Politiker besprechen.
Sie haben ja aber nun auch schon viel erlebt. Nachkriegszeit, Teilung, Wiedervereinigung. Welche gesellschaftlichen Veränderungen haben Sie denn am meisten geprägt?
Naja, da gibt es viele Sachen. Also ich will mal so sagen, aus meiner Zeit als Satiriker, als Kabarettist war es so, in meiner Zeit haben Kabarettisten sich noch was getraut. Und heutzutage gibt es Comedians, die hauen auf die ein, die sich was trauen. Das ist für mich beruflich gesehen der große Unterschied.
Hat sich auch Sachsen-Anhalt gesellschaftlich über die Jahre verändert?
Natürlich, alles verändert sich. Schon die Griechen haben gesagt, alles fließt, alles verändert sich. Und natürlich ist es doch klar, dass die politischen Ansichten, die Voraussetzungen, Klimapolitik, alles hat sich natürlich verändert und das Bewusstsein für Probleme ist viel größer geworden. Nur die Probleme sind eben andere als die, die wir vielleicht vor 50 oder 60 Jahren hatten.
Vielleicht können wir mal zu unserem CDU-Spitzenkandidaten und amtierenden Ministerpräsidenten Sven Schulze. Mit dem sind Sie ja aktuell gemeinsam unterwegs. Warum haben Sie sich denn dafür entschieden?
Mich haben die Umfrageergebnisse alarmiert. Und ich habe mir gesagt, wenn natürlich die kleinen Parteien, SPD, Grüne, FDP, an der 5%-Hürde scheitern sollten, dann kann die AfD bereits mit 40% die absolute Mehrheit erreichen. Und das hat mich dazu gebracht zu sagen, okay, ich gebe eine Wahlentscheidung raus, eine Wahlempfehlung, nicht Wahlentscheidung, Wahlempfehlung raus, zusammen mit vielen anderen Prominenten. Und wir schreiben also unsere Überzeugung da rein. Wir schreiben die Wahlfreiheit rein für die eben genannten Parteien, CDU, SPD, Grüne, FDP und so weiter. Und versuchen dadurch zu erreichen, dass die absolute Mehrheit der AfD verhindert wird. Der Einzige, der jetzt dazu tatsächlich in der Lage wäre, das zu verhindern, ist nun mal Sven Schulze mit der CDU, weil die werden die meisten Stimmen bekommen von den demokratischen Parteien. Und zusammen mit den demokratischen Kräften, die wir sonst noch haben, würden sie in der Lage sein, dieses Unheil abzuwenden, dass die AfD unter Umständen die absolute Mehrheit bekommt.
Würden Sie also sagen, Sie machen Wahlkampf für die CDU?
Ich glaube, das hat mit der CDU überhaupt nichts zu tun. Weil es ist doch klar, dass ich für die CDU bundesweit nicht Reklame machen würde. Ich mache Reklame und Propaganda für Sven Schulze als Menschen, weil ich glaube, dass der als sehr, sehr fleißiger Ministerpräsident, als jemand, der auch das Ohr am Puls der Zeit hat, der auf Menschen eingeht, der zuhören kann, dass der das Land die nächsten 5 Jahre am besten führen könnte. Also meine Wahl gilt dem Mann und nicht der Partei.
Sie waren ja jetzt mit Schulze die vergangenen Tage unterwegs, sowohl in Halle als auch in Magdeburg. Wie haben Sie denn das wahrgenommen?
Also erstens mal waren die Veranstaltungen bisher ausgebucht. Zum Teil mussten wir noch Stühle reinstellen oder eben Stehplätze verteilen. Das war sehr interessant, weil die Leute sehr interessiert waren, auch selbst Fragen aus dem Publikum kamen und so weiter. Sie waren, glaube ich, auch ganz begeistert, dass mal da jemand seine Sicht der Dinge zum Besten gibt, ohne Politiker zu sein. Ich bin ja niemals in einer Partei Mitglied gewesen. Ich verteile meine Gunst als Wähler von Fall zu Fall. In diesem Fall eben für die CDU, in dem Fall eben besonders für Sven Schulze. Das hat die, glaube ich, ziemlich angemacht, zumal ich eben keine Rücksicht nehme auf die Art, wie sich Politiker ausdrücken, sondern ich mache meinen Schnabel auf, so wie er mir gewachsen ist und spreche einfach Klartext.
Denken Sie, die Bürger kommen für Sie oder kommen für Sven Schulze?
Das weiß ich nicht, ist mir auch egal. Hauptsache, sie kommen, machen ihr Kreuz an der richtigen Stelle. Wissen Sie, ich habe meine Meinung ja schon immer frei vertreten, gerade auch zu heiklen politischen Fragen. Und ich mache das immer ohne jede Rücksicht auf private oder berufliche Vor- oder Nachteile. Mein Rückgrat verlangt einfach von mir, klar und einfach auch eindeutig Stellung zu beziehen, damit ich guten Gewissens am nächsten Tag in den Spiegel gucken kann. Die Situation brennt. Es besteht die Möglichkeit, dass eine nicht-demokratische Partei in Teilen rechtsextrem die Regierungsverwaltung übernimmt. Und in Teilen rechtsextrem kann ich nie verstehen. Wenn ich zum Beispiel eine Tütensuppe machen will und ich will ein bisschen nachmischen und da geht der vom Salzstreuer oben der Deckel ab und das ganze Salz fällt in die Suppe, dann ist die Suppe ja nicht in Teilen versalzen, sondern sie ist einfach ungenießbar. Und so sehe ich die AfD eben auch und deswegen geht meine ganze Kraft eben in die Richtung. Wissen Sie, ich muss auch dazu sagen, wir haben ja beide, der Sven Schulze und ich, eingeladen mit dem Begriff Kunst braucht Freiheit. Und das ist eben ein Begriff, unter dem ich wirklich was sagen kann, weil es eben meine ureigenste Lebens- und Berufserfahrung ist. Wenn ich da mal etwas ausführlicher sein dürfte, oder?
Ja, bitte.
Ja, weil wir hatten gesagt, also Kunst und Kultur, also Kultur braucht Freiheit. Und da werden natürlich manche sagen, ja, das behauptet dieser Hallervorden ist einfach so, aber wie kommt ihr denn eigentlich darauf? Und dann sage ich denen immer, ja, die Kunstfreiheit ist hier im Artikel 5 unseres Grundgesetzes fest verankert. Die Kunstfreiheit ist als vorbehaltloses Grundrecht geschützt und dient sogar, das wissen die meisten nicht, als verlässlicher Gradmesser für den Zustand einer liberalen Demokratie. Und dann fragen die Leute immer, ja, warum beansprucht die Kunst eigentlich diesen Luxus von Freiraum für sich? Und dann sage ich, naja, Freiheit ist ja für die Kultur an sich kein Luxusgut, sondern sozusagen ihre Lebensader. Man muss verstehen, nur in einem Klima, das frei von Angst, Zwang, Zensur oder von irgendwelchen Denkverboten ist, kann die Kunst ihre wahre Kraft entfalten. Und dann komme ich da nämlich genau zum Punkt, um den es geht hier in der Wahl. In einem System, wie es die AfD anstrebt, ja, werden ja tatsächlich von der Kunst eingefordert, ideologische Eindeutigkeit und politische Pflichtbekenntnisse. Und dann sagen die immer, naja, na und, sag ich, überlegen Sie mal, was das für uns bedeuten würde. Wenn Kulturschaffende unter wirklich massiven wirtschaftlichen Druck geraten, weil Fördermittel laut AfD ja nur noch nach den Kriterien von politischem Wohlverhalten vergeben werden, da wird unsere Kulturlandschaft aber ganz schön eintönig und öde. Und dann sagen die immer, ja, weswegen denn? Wenn Kreativität, verstehen Sie, wenn die nur noch unter Berücksichtigung amtlicher Vorgaben und im Schatten von Zensur möglich ist, dann erlahmt doch jeder Mut, was neu zu machen, einfach was anders zu gestalten, besser zu machen. Und dann sagen manche Leute natürlich, Gott sei Dank bei den Veranstaltungen in Halle und Magdeburg nicht, aber dann sagen die Leute zu mir, ja, warten wir doch erstmal ab. Und abwarten ist nun genau der falsche Weg, weil wir müssen aber bedenken, was hat denn eigentlich Kunst und Kultur für eine Funktion? Nämlich gesellschaftliche Missstände offenlegen und, wie soll ich sagen, Machtstrukturen hinterfragen. Das wird der AfD nun besonders gut gefallen. Nein, die Kunst und Kultur müssen gerade durchaus ein unbequemer Mahner sein. Und das wird unter AfD-Bedingungen eben auch nicht mehr möglich sein. Ich glaube, ich habe einfach die Angst, dass die AfD Kunst und Kultur einfach als reines Propagandawerkzeug für ihre Zwecke einspannt. Und ich bitte alle, mit ihrer Wahlentscheidung zu helfen, dass dieser eintönige Albtraum auf deutschen Bühnen nicht Wirklichkeit wird. So, das ist ein großes Anliegen.
Sollte Kunst überhaupt politisch sein?
Ja, natürlich. Sie kann. Sie muss ja nicht, aber kann politisch sein. Und Kunst ist dazu da, zu provozieren und zu irritieren. Einfach diese Rolle als unbequemer Mahner, das müssen Sie unbedingt aufrechterhalten.
Würden Sie den Künstlern eine besondere gesellschaftliche Verantwortung jetzt kurz vor der Wahl zuschreiben?
Das muss jeder natürlich sehen, wie weit er sich aus der Deckung traut. Ich persönlich finde, dass man zu einem Zeitpunkt, wie wir zum Teil jetzt gerade haben, wer da nicht den Mund aufmacht und für Freiheit eintritt, der wird irgendwie zum Duckmäuser einer liberalen Demokratie, weil er durch sein Schweigen ja hilft, diese Demokratie auszuhöhlen. Man muss jetzt heute den Mund aufmachen und sagen, ich möchte meine persönliche, meine berufliche Freiheit unbedingt verteidigen. Und deswegen wähle ich nun bestimmt nicht die AfD.
Glauben Sie, es ist noch möglich, Leute umzustimmen? Weil das frage ich mich oft.
Ja, es kommt immer darauf an, ob die Leute zwei Dinge berücksichtigen, die zur Demokratie dazugehören. Erstens mal ausreden lassen und zweitens mal zuhören können. Nur dadurch entsteht ja ein Dialog, wo man sich gegenseitig vielleicht annähern kann. Und wenn es nicht zur Annäherung gebracht worden ist, na gut, man kann es aber zumindest versuchen. Einfach nur eine Partei zu wählen aus reinem Frustgefühl und sagen, ja, jetzt machen wir es mal anders, ohne zu hinterfragen, was für eine Partei das ist. Ich will nur mal sagen, zum Beispiel bezogen auf Leute, die bei uns zu Gast sind als Migranten, da hat der Herr Dieter Görner von der AfD gesagt, das Pack erschießen oder zurück nach Afrika prügeln. Also da ist doch schon gegeben, was für eine Partei das ist, wie wenig Empathie, wie wenig Mitgefühl für andere Menschen da ist. Oder hier ein anderer, der Marcel Grauf, der hat gesagt, immerhin haben wir jetzt so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust mal wieder lohnen würde. Das schüttelt einem doch förmlich, also ich bin sprachlos. Wenn ich sowas lese, denke ich mir, da ist doch im Gehirn irgendwas schiefgelaufen.
Es gibt ja auch viele, die sagen, wenn die AfD ja regiert oder den Ministerpräsidenten stellt, dann verlassen sie Sachsen-Anhalt.
Ja, das
denken Sie?
Im Gegenteil. Man darf, selbst wenn das passieren sollte, ich hoffe es nicht, dann werde ich tunlichst nicht etwa sagen, hier die Ratten verlassen das sinkende Schiff, sondern ich werde da bleiben und werde aktiv weiterkämpfen für Freiheit.
Ja, was würden Sie denn so jemandem sagen, der sagt, ich gehe, wenn die Wahl so fällt für die AfD? Warum lohnt es sich denn zu bleiben?
Man muss ja einfach versuchen, seinen ideologischen, seinen politischen Überzeugungen treu zu bleiben. So wie ich nach Dessau zurückgekommen bin, nachdem ich ja an sich in Berlin wohne, das ist ein Beweis dafür, dass ich sage, ich kehre zurück zu meinen Wurzeln. Ich weiß, woher ich komme. Ich weiß, warum ich so geworden bin, wie ich bin. Nämlich eben durch diese ganze Kindheit und die Jugend in Dessau. Und da gibt es einen wunderbaren Spruch, der so ähnlich, man kann es so deuten, aus China. Er sagt, wenn du etwas trinkst, denk immer dankbar an die Quelle. Das heißt, man muss immer wissen, wo kommt eigentlich das, was man genießen konnte, her? Und deswegen bleibe ich in Sachsen-Anhalt, ich bleibe Sachsen-Anhalter mit Herz und Seele. Und ich hoffe natürlich, dass am 6. September die Wahl zugunsten der Demokratie ausgeht.
Ich bin auch gerne Sachsen-Anhalterin, aber ich bin eine Wahl-Sachsen-Anhalterin. Ich bin hierher gezogen. Ja. So kurz vor der Wahl, was würden Sie denn den Leuten, wenn Sie denen noch einen Tipp mitgeben könnten, was wäre es denn, der ultimative Tipp?
Man soll immer mal überdenken, wenn man das Programm dieser Partei, der AfD, mal durchliest, wie wenig dafür eigentlich für die Leute bleibt, die sowieso schon nicht gerade vom Schicksal gut gebeutelt sind. All das, was da drin steht, wenn man es genau seziert, ist dazu angetan, dass es Reichen besser gehen wird und denen, die schwächer sind, wird nicht geholfen. Das muss man sich einfach mal sezieren lassen. Es ist ja nicht von mir erfunden, sondern das sagen auch Politwissenschaftler so.
Sehr schön. Wollen wir noch mal einmal in die Zukunft schauen? In 10 Jahren, wie würden Sie sich denn wünschen, dass Sachsen-Anhalt da ist?
Ich würde in 10 Jahren wünschen, dass die AfD von etwa jetzigen 40% auf, sagen wir mal, 15 bis höchstens 20 zurückgefahren ist. Bitte.
Ich würde zu unserem kleinen Abschlussritual kommen. Das machen wir mit all unseren Gästen hier bei 2,1 Millionen. Dafür gibt es 3 Fragen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die entscheidenden Themen bis zur Landtagswahl 2026?
Im Prinzip haben wir das ja schon erörtert. Es ist die Wahl zwischen Freiheit und Unfreiheit. Es ist die Wahl, ob man tatsächlich behinderte Kinder, die mit dem Rollstuhl zur Schule kommen, in Sonderklassen verfrachtet und aus allen Schulgemeinschaften herausfiltert. Das ist empathielos, das ist herzlos. Daran sieht man, was für eine Partei das ist. Ja, ich glaube, einfach nachdenken und überlegen, ob man selbst so leben will, wie es der AfD vorschwebt, indem sie nur die deutsche Identität nach vorne stellt und damit unterstellt, dass es quasi eine Zweit- oder Drittklassengesellschaft gibt. Die Würde des Menschen ist unantastbar. So steht es im Grundgesetz. Und die machen daraus, die Würde des Menschen, die Würde des Deutschen ist unantastbar. Und das kann man so nicht stehen lassen. Es gibt nicht Menschen zweiter und dritter Klasse. Wir können froh sein, dass wir viele Immigranten haben, die hier im Land schon seit Jahren gute Dienste leisten, gerade auch in Krankenhäusern als Ärzte und Pflegekräfte. Das alles würden wir verlieren und wir würden später ärmlicher dastehen als jetzt.
Die 2. Frage von diesem Abschlussritual ist die Wahl für Sie eine Schicksalswahl.
Schicksalswahl ist wirklich ein großes Wort, nicht wahr? Aber es, hier, finde ich, stimmt es fast, weil es tatsächlich um so grundsätzlich unterschiedliche Ansätze von Politik geht. Ja, ich sage es nochmal, es geht um Freiheit oder Unfreiheit. Und man weiß ja, wenn ich den Grinse Sigmund sehe, die Tyrannei kommt immer zu Anfang mit freundlichem Gesicht. Also ich kann da nur vorwarnen, Friedrich von Schiller hat mal gesagt, die sehnlichsten Wünsche nach Freiheit werden vom Kerker geträumt, aus dem Kerker heraus. Und in diesen Kerker, den die AfD uns dahin hält, in den möchte ich nicht gehen. Mein Schlusswort wäre vielleicht, niemals sollte ich jemals so tief sinken, von dem Kakao, durch den die AfD uns zieht, auch noch zu trinken.
Ich hätte noch die 3. Abschlussritualfrage für Sie. Und zwar, weil ist die allerletzte, wo steht Sachsen-Anhalt am Ende des Jahres?
Naja, schwer zu sagen, weil letztendlich darf man der Wahl ja nicht vorgreifen. Warten wir den 6. September ab. Danach kann man entweder sagen, juhu, wir haben es geschafft mit Sven Schulze. Und dann geht es aufwärts und wird modern gestaltet werden. Oder aber es geht nach unten. Und dann ist es für das Land insgesamt sehr, sehr traurig. Denn wir haben in Sachsen-Anhalt ein Land, das bezogen auf seine Landfläche die meisten großen Kulturstätten hat. Wir haben ein Land, auf das wir unheimlich stolz sein können. Und ich wünsche mir von Herzen, dass dieses Land von demokratischen Parteien weitergeführt wird.
Herr Hallervorden, ich danke Ihnen für die Zeit und das Gespräch. Wo sind Sie denn jetzt als nächstes mit Sven Schulze noch so unterwegs?
Wir sind am 3. August in Dessau und danach ein paar Tage später noch in Naumburg.
Dann wünsche ich Ihnen dabei ganz viel Spaß und bedanke mich nochmal für die Zeit.
Ja, es war ein schönes Gespräch mit Ihnen. Recht vielen Dank. Gruß an die Hörer und bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Das war die 25. Folge von 2,1 Millionen. Danke fürs Zuhören. Wir sind der Politik-Podcast von MZ und Volksstimme im Wahljahr in Sachsen-Anhalt. Hier bekommt ihr die wichtigsten Informationen rund um diese so wichtige Landtagswahl. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns doch oder empfehlt uns gern auch weiter. Oder schreibt uns auch gerne eine E-Mail an podcast@volksstimme.de. Wir lesen auch alle Kommentare bei Spotify, Apple und YouTube, also fleißig kommentieren. Und somit nochmal danke fürs Zuhören. Das Team hinter dem Podcast. Die vier Hosts sind Jan Schumann, Max Hunger, Lena Bellon und ich, Elisa Schulz. Redaktion Frank Rugulis. Mitarbeit Frank Krause, Till Gerloff und Anne Holski. Grafik Tobias Büttner.